SRF 1.
SRF 1.
Ein Minarett darf man ja in der Schweiz nicht mehr bauen, das ist offiziell verboten. Eine Moschee darf man zwar bauen, ist aber nicht ganz einfach. Wir werfen einen Blick auf Österreich, wie es eigentlich dort aussieht mit dem Bau von Moscheen. Auch nicht ganz so einfach ist es, die Naturwissenschaft mit dem Glauben zusammenzubringen. Ein Haufen Forscher sagen, dass man Gott ja nicht beweisen kann und darum können sie auch nicht an ihn glauben. Einer, der das aber kann, ist der Hans-Dieter Mutschler. Er erzählt da im Zwischenhalt ein bisschen später, was für ihn eigentlich zählen ist. Die kann man ja auch nicht beweisen. Und dann bringen wir euch zum Schluss auch noch das Glockengeläut von der katholischen Kirche zu Bänken im Kanton St. Gallen. Das ist der Zwischenhalt am Samstagabend auf SRF 1 am Mikrofon der Stefan Siegenthaler. In der Schweiz ist es ja nicht so einfach, eine Moschee zu bauen. Die Minarette sind verboten und auch wenn man ohne Minarette bauen will, dann hagelt es Einsprachen. Das ist nicht nur in der Schweiz so, auch in Deutschland und in Österreich stehen Muslime vor grossen Herausforderungen, wenn sie eine Moschee bauen wollen. Eine Tagung von der Universität Basel hat die Konflikte rund um die Moschee in diesen drei Ländern genauer angeschaut. Antonia Moser war dabei und hat gehört, wie die Situation für die Muslime in Österreich aussieht.
Über das Problem der Muslime in Österreich beim Bauen einer Moschee habe ich so gut wie gar nichts gewusst. Ich wundere mich, wieso. Weil der Wiener Religionswissenschaftler Ernst Fürlinger kennt viele Beispiele.
Der Beginn war der Streit um das Minarett in Telfs in Tirol. Ein Streit, der erst beigelegt werden konnte, als die Muslime damit einverstanden waren, das Minarett von der eingereichten Höhe von 20 Metern auf 15 Meter zu reduzieren.
Der Ernst Fürlinger beobachtet die Entwicklung als Leiter vom Zentrum für Religion und Globalisierung an der Donau-Universität. Ähnlich wie in der Schweiz dreht sich der Streit vor allem um die Minarett. Aber es hat auch Protest gegen Moscheen, wo man gar nicht angesehen, dass sie eine Moschee sind. Gebäude also ohne Kuppel und Minarett. Der Ernst Fürlinger.
Das dominierende Element ist hier das Auftreten nationalistischer Parteien, also in Österreich der rechtspopulistischen Parteien FPÖ und BZÖ, die sozusagen diese Islamskepsis und das Misstrauen dem Islam gegenüber und auch die Islamfeindlichkeit politisch bewirtschaften und instrumentalisieren, ganz unabhängig davon, ob jetzt eine große, sichtbare Moschee mit großen Minaretten geplant ist oder ein kleines Zentrum ohne bauliche Elemente einer Moschee.
Die rechtspopulistischen Parteien haben auch in zwei Bundesländern Gesetze gegen Moscheen und Minaretten erwirkt. Zwar sind sie nicht so direkt formuliert wie in der Schweiz, aber der Moschee- und Minarettbau ist doch schwieriger geworden. Ein landesweites Verbot gibt es aber nicht. Die Muslime in Österreich bauen auch weiterhin Moscheen. Sie kommen dafür Hilfe über von Integrationsfachstellen. Die Moscheen sollen nicht skandalisiert und instrumentalisiert werden. Aber der Ernst Fürlinger beobachtet auch noch eine andere Entwicklung.
Es ist jetzt sichtbar geworden bei den jüngeren Bauprojekten von Moscheen, dass muslimische Bauherren offenbar gelernt haben, dass es besser ist, auf ein Minarett zu verzichten, wenn man nicht sehr große Verzögerungen und Schwierigkeiten und Widerstände sich einhandeln möchte.
Schon in den Vorverhandlungen zu einem Bau fordert die Politiker, die Muslimen und Musliminnen auf, doch einfach aufs Minarett zu verzichten. Dann sei der Bau viel einfacher möglich. Der Ernst Fürlinger findet das keinen guten Weg.
An und für sich finde ich es modernen rechtsstaatlichen Demokratie unwürdig, wenn versucht wird, diesen Stein des Anstoßes oder den Turm des Anstoßes von vornherein zu verhindern und man nicht in der Lage ist, sozusagen ein Minarett auch etwas gelassener, sachlicher, ruhiger zu betrachten und den Muslimen die Religionsfreiheit zugesteht.
Für einen Ernst Fürlinger gehört zur Religionsfreiheit in Österreich eben auch ein Minarett dazu.
Der Beitrag von der Antonia Moser steht im Zwischenhalt auf SRF 1. Und die Musik in den nächsten 4 Minuten kommt von der Enya. Sphärisch, ruhig und verträumt, wie man es von ihr gewohnt ist. How can I keep from singing?
The real, though far off.
Enya, da in der Sendung Zwischenhalt auf SRF 1. Nächste Woche, da ist ja Auffahrt, oder anders gesagt, Christi Himmelfahrt. Ein christlicher Viertag, wo aber ein Haufen Leute heutzutage gar nicht mehr so viel damit anfangen können. Überhaupt haben religiöse Vorstellungen in einem Zeitalter, wo der Art von Naturwissenschaft und Technik prägt ist, ein schwerer Stand. Schliessen sich dann Naturwissenschaft und Religion eigentlich aus? Über das hat sich meine Kollegin Judith Hardegger mit einem unterhalten, was muss wissen. Der Hans-Dieter Mutschler, der ist Theologe, Physiker und Philosoph. Und sein Spezialgebiet ist das Verhältnis von Naturwissenschaft und Glauben. Als erstes hat Judith Hardegger ihn gefragt, was für ihn Seele sei. Und er hat gesagt,
das ist die schwierigste Frage überhaupt. Ich habe mich mit dieser Frage philosophisch beschäftigt. Es gibt keine allgemein akzeptierte, als vernünftig ausweisbare Seelendefinition. Ich habe die Intuition, die von Aristoteles herkommt, dass es in der Natur verschiedene Grade von Beseeltheit gibt. Also das Christentum hat ja Tendenz gehabt, dem Menschen eine Seele zuzusprechen und den Naturwesen nicht. Ich habe eine andere Intuition. Weil der Mensch aus der Natur hervorgegangen ist, haben die Wesen in verschiedenem Maße ein Seelenprinzip, was der Ursprung ihrer spezifischen Leistungen ist.
Das ist jetzt ziemlich abstrakt. Kann denn, viel einfacher gefragt, und ich glaube, das ist die Frage, die die Menschen umtreibt, kann denn eine Seele unabhängig vom Körper existieren?
Das ist eine sehr starke These. Das ist die These, die Plato vertreten hat und Descartes. Und heute gibt es wieder sogenannte Substanzendualisten. Also ich muss sagen, dass mir das regelrecht zuwider ist. Denn die Vorstellung dann ist die, dass der Mensch sich in seinem Leib befindet wie ein Fahrer in seinem Auto. Er braucht zwar das Auto, um von A nach B zu kommen, aber an sich ist er völlig unabhängig davon. Und wenn er Totalschaden macht, steigt er aus und kauft ein neues. Und so ist der Tod für einen Substanzenmaterialisten. Und ich habe die Intuition, dass wir eine intime psychosomatische Einheit sind und dass es diese separierbaren Seelensubstanzen nicht gibt.
Aber ich glaube schon, dass viele Leute die Vorstellung haben, nach dem Tod existiert eben die Seele weiter, weil der Körper ja offensichtlich nicht.
Die ist seit der Antike und auch in anderen Kulturen sehr, sehr verbreitet. Auch bei uns in unseren Breiten, bevor das Christentum gab, gab es solche Vorstellungen. Ich glaube, es gibt, was das Jenseits anbelangt, wenn man das so bezeichnen will, ganz verschiedene Konzepte. Es gibt dieses Konzept der separierbaren Seele, was man bei Plato und Sokrates und so weiter findet. Es gibt das Konzept des Aufgehens im All-Einen. Das ist ein ostasiatisches Konzept, kosmologische Religion. Ich, wenn ich sterbe, verschwinde ich in einem Meer von Bewusstsein, bin aber nicht mehr erkennbar, so wie ein Tropfen, der in den Ozean fällt. Dann gibt es das Konzept der Auferstehung. Das ist wieder was anderes. Also die Menschheit hat verschiedene Ideen ausgebildet, wie sie mit dem Tod umgehen will. Und der Substanzendualismus ist nur eine Möglichkeit.
Und wie würden Sie jetzt jemandem erklären, was ist das Konzept der Auferstehung? Also das christliche Konzept?
Das würde ich gar nicht erklären, weil ich der Meinung bin, dass man das nicht erklären kann. Und alles, was ich von Theologen an Erklärung gelesen habe, ist ein Nasenwasser. Also das kann man vergessen. Ich habe jetzt gelesen bei Exegeten, dass die ältesten Texte des Neuen Testaments die Auferstehung Christi und auch die allgemeine Auferstehung gar nicht detailliert beschreiben. Die sagen nur, es gibt eine Auferstehung und das ist ein Glaubensartikel. Und die ganzen, der Gang nach Emmaus und wenn Jesus durch verschlossene Türen läuft und so weiter, das ist eine Art, sich das irgendwie bildlich auszumalen, aber das ist nicht das Ursprüngliche.
Aber trotzdem, man hat doch das Bedürfnis, sich das irgendwie vorzustellen. Wir können ja nicht anders, als uns das vorzustellen. Jetzt zum Beispiel, glauben Sie denn, dass etwas von Ihnen als Hans-Dieter Mutschler aufersteht?
Also, ich habe viel mit meinen Freunden darüber gesprochen. Und die Klügeren dieser Freunde sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem Tod alles zu Ende ist. Ein Mensch, der geliebt hat, der sich angestrengt hat, für den die Welt schön und wichtig war, dieses Ganze, was er mit sich herumträgt, das soll ins Nichts verschwinden. Aber wie das weitergeht, weiß ich nicht.
Aber ist es für Sie Grund genug für eine Hoffnung, auch einen gewissen Optimismus, es geht etwas weiter?
Also ich war sehr getröstet durch eine Schrift, die ich neulich las, von Exegeten, warum die Christen eigentlich auf die Auferstehungshoffnung gekommen sind. Der eigentliche Grund war nicht Angst vor dem Tod oder irgendetwas von dieser Art, sondern die Erfahrung, dass sie im Leben, jetzt in diesem Leben, von der Gnade Gottes getragen werden. Und dann sagen sie, das kann nicht einfach nur aufhören. Das war der Grund. Nicht eine jenseitige mystische Erfahrung oder sowas, sondern eine ganz diesseitige Glaubenserfahrung, dass man sich nicht vorstellen kann, dass das Vertrauen letztlich ins Leere geht. Das ist alles.
Der Hans-Dieter Mutschler im Gespräch mit Judith Hardegger. Er hat ihr übrigens noch mehr erzählt, nämlich, dass ihn früher die grossen Fragen überhaupt nicht interessiert haben. Viel lieber habe er Jazzmusik gehört. Wenn ihr möchtet hören, wieso sich das Ganze nachher geändert hat, dann hört die Sendung Perspektive morgen um 8:30 am Morgen auf SRF 2 Kultur. Und jetzt ein kurzer Blick auf die Strasse. Verkehrsinfo SRF von 18.45 Uhr mit einer dringenden Meldung. Vorsicht in der Region Zürich-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen Dietikon und Neuenhof. Gefahr durch Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Und hier im Zwischenhalt auf SRF 1 jetzt gerade das Glockenklüt zum morgigen Sonntag direkt nach dem George Benson aus dem 83 In Your Eyes.
I can see beyond your smile. I think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes I can see my dreams, reflections in your eyes. Found the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love's alive in your eyes. We're drifting safely back to shore.
think I finally learned to love you more. But you warned me that life changes and that no one really knows whether time would make us strangers or whether time would make us grow. Even though the winds of time will change in a world where nothing stays the same, through it all, our love would still remain. In your eyes, I can see my dreams' reflections. In your eyes, found the answers to my questions. In your finally learn to love you more. In your eyes, I can see the reasons why I love the life. You and I, we're drifting safely back to shore. I think I finally learned to love you.
Euer Samstagabend auf SRF 1. Und zum Schluss von der heutigen Sendung Zwischenhalt gehen wir jetzt in die Ostschweiz und läuten der Sonntag ein. St. Gallische Bänken ist der Hauptort vom ehemaligen Bezirk Gaster, zmitz in der Lindebene zwischen Zürich und dem Wallensee an der Strasse Kaltbrunn-Reichenburg. Das Aussehen von dieser Landschaft im heutigen Gebiet von der Gemeinde Bänken und der weiteren Umgebung hat sich im Laufe der Zeit gründlich verändert. Zwischen Bänken und Duggen hat es früher mal den sogenannten Duggener See gegeben. Unter anderem wegen der Korrektion von der Lind hat sich aber das ehemalige sumpfige Gelände in fruchtbares Acker- und Wiesenland verwandelt. Schauen wir jetzt aber auf die Kirche. Die heutige Pfarrkirche zu Bänken ist ein Neubau aus den 90er Jahren, vom 18. Jahrhundert. Am 17. September 1819 hat sich der damalige Churer Bischof geweiht, zu Ehren von den Heiligen Petrus und Paulus. 100 Jahre später schliesslich ist das Bauwerk umfassend restauriert und erweitert worden. Hier oben im recht hohen Chorturm trifft man auf ein sechsteiliges Glockengeläut. Die Petrus- und Paul-Glocke stammt aus dem Jahr von der Kirchenweihe und man kann darauf lesen: Der Name des Herrn sei gebenedeit in Ewigkeit. Thank you. Glocken der Heimat. Zum Schluss von der Sendung Zwischenhalt heute mit dem Glüt von der katholischen Kirche St. Peter und Paul aus dem St. Gallischen Bänken in der Lindebene zwischen Zürich und dem Wallensee. In den Nachrichten am 7. berichten wir dann vom Auftakt von der dreitägigen Reise von Papst Franziskus in Nahen Osten. Und noch vor den 7. Nachrichten gönnen wir uns noch der Sugero Così Celeste.
Sera sta colorando la mia. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.